In Peralta de la Sal wird Josef Calasanz, wahrscheinlich am 11. September 1557 geboren. Beide Eltern sind aus dem niederen Adel. Der Vater ist Schmied und Bauer, die Mutter sorgt für eine fromme Erziehung der 8 Kinder, von denen Josef der Jüngste ist. In der Schule wird er vom Lehrer aufgefordert, über Maria und ihr wunderbares Wirken an den Menschen zu erzählen. Wie er es von der Mutter gehört hat, so erzählt er es. Sein Glaube ist sein Leben. Nach seinem Tod berichtet ein Mitschüler, der auch Priester geworden ist, wie Calasanz mit 5 Jahren ein Messer und einen kleinen Dolch in der Hand schwingend durch das Dorf geht, um den Teufel zu töten, weil er ein Feind Gottes ist. In der Schule von Estadilla wird er als Il Santito, als der kleine Heilige, verspottet, weil er trotz des Lachens der Kameraden vor dem Unterricht betet. Mit 14 Jahren kommt er, wie damals üblich, auf die Universität. Er hat schon damals den Wunsch, Priester zu werden. Sein Vater weiß davon und akzeptiert es. 7 Jahre bis 1578 bleibt er in Lerida. Im April 1575 erhält er die Tonsur. In Valencia studiert er weiter. Als Sekretär einer vornehmen Dame hat er große Einkünfte, die er allerdings sofort aufgibt, als ihn seine Mitarbeitgeberin zu verführen sucht. In Alcala setzt er für ein Jahr seine Studien fort. Dann kehrt er nach Hause zurück, denn sein Bruder Pedro ist bei einem Aufruhr getötet worden. Nun ist Josef der einzige Sohn. Der ältere Bruder Juan ist bereits 1571 gestorben. Und der Vater drängt auf den Antritt des Erbes und die Fortführung der Dynastie. Josef weigert sich. Noch im selben Jahr stirbt die Mutter. In der Folge ereilt auch Josef eine schwere Krankheit. Er legt ein Gelübde ab. Sollte er am Leben bleiben, wird er unwiderruflich Priester. Die Genesung setzt schnell ein und überzeugt den Vater. Am 9. April 1583 wird Josef zum Diakon, am 17. Dezember 1583 zum Priester geweiht. Seine Primiz feiert er wahrscheinlich am Weihnachtstag in Peralta, ohne die Mutter und 3 Geschwister. Im Neupriester geht das Calasanz-Geschlecht zu Ende. Doch noch wissen weder Vater noch Sohn, dass diese Hingabe an Gott Tausende und Abertausende Nachkommen bringen wird. Der junge Priester will in der Nähe des alten Vaters bleiben. Dafür nimmt er ein unstetes Leben auf sich. Er unterrichtet Edelknaben in Barbastro, arbeitet in Monzon als Sekretär an der Augustinerreform und wird im Alter von 28 Jahren zum Beichtvater des Bischofs La Figuera, ein Beweis seiner spirituellen Reife. Nach dem Tod des Vaters ist er Sekretär und Zeremonienmeister des Domkapitels von Urgel. 1589 erwählt ihn der dortige Bischof Capilla zu seinem Sekretär und Hausverwalter. Als Visitator der Gegend um Tremp hat Calasanz für einen Teil der Diözese zu sorgen. Dort gibt es wenig Priester und diese lehnen sich gegen den Bischof auf. In der Bevölkerung blüht das Banditenwesen. Mord und Blutvergießen gehören am helligsten Tag zum Straßenbild. Kirche und gesetzliche Obrigkeit scheinen ohnmächtig. Calasanz wirft sich mit ganzer Kraft in den Kampf, verantwortungsbewusst, umsichtig und klug, immer verhandlungsbereit und auch fähig, andererseits auch unerbittlich streng, so dass sowohl Bevölkerung als auch Klerus ihn umzubringen drohen. Doch der Hass schlägt in Dankbarkeit um, als die reine Absicht des Heiligen erkannt wird. Seine gewaltige körperliche Kraft verschafft ihm dabei zweifellos Respekt. Er zieht einen Esel aus dem Schlamm und ein Boot an Land, während alle Beteiligten längst kapituliert haben. In einem Traum sieht er sich eines Nachts als Lehrer in Rom. Eine innere Stimme drängt ihn, einige Wochen später in die ewige Stadt zu gehen. Aber er kann noch nichts damit anfangen. Doch Gott hat einen Weg, sich ihm verständlich zu machen. auf sehr alltägliche Weise. Calasanz geht nach Rom, um einen seiner Stellung entsprechenden Titel zu erhalten und um ein Benefizium anzusuchen, erzählt ein Priester, der die Abreise nach Rom miterlebt hatte. »Ich werde sehr rasch, so bald wie möglich, nach Spanien zurückkehren«, schreibt Calasanz aus Rom. Doch er irrt. Nie mehr wird er spanischen Boden betreten. Denn wenn er auch in der Absicht gekommen ist, finanzielle Vorsorge für sein Leben zu treffen, so hat Gott ihn aus einem anderen Grund nach Rom gerufen. 7 Jahre versucht Josef mit allen Mitteln, sein Ziel zu erreichen und merkt kaum, wie er sich mehr und mehr des Elends auf den Straßen Roms bewusst wird. Der Tag ist nicht mehr weit, an dem er sich ganz den sich selbst überlassenen Kindern zuwenden und reiche Kanonikate, ein Erzbistum und möglicherweise auch den Kardinalshut ablehnen wird. Extreme Armut wird den Beginn seines Ordens prägen. Die Werte haben sich verschoben. Gott und Seelen, nicht mehr Pfründe. 3 Jahre nach seiner Ankunft wird Calasanz zum Mitglied der Erzbruderschaft von den 12 Aposteln, die Kranke und Arme in deren Wohnungen besucht, um ihnen zu helfen. Dadurch kommt er erstmals mit dem Elend des römischen Volkes in Berührung. Der krasse Unterschied zum eigenen aufwendigen Lebensstil in der Kardinalsresidenz trifft ihn tief. Auch oftmalige Begegnungen mit Franziskanermönchen tragen zu seiner beginnenden inneren Wandlung bei. 1599 schreibt er sich in der Bruderschaft der Wundmale des heiligen Franz ein, deren Mitglied er Zeit seines Lebens bleibt, und unternimmt eine Pilgerreise nach Assisi. Die Armut wird zu einem Grundzug seines Lebens und Wirkens. Auch dem Oratorium der heiligen Theresia in Trastevere tritt er bei. Die dortigen Karmeliten beeinflussen Spiritualität und Struktur seines später gegründeten Ordens nachhaltig. Das Studium der Schriften der heiligen Theresia wird zu einem der auffallenden Merkmale seines geistlichen Lebens. 1595 stirbt in Rom der unerhört populäre Philipp Neri. Calasanz, dessen Verehrung für diesen Heiligen bekannt ist, dürfte ihn noch persönlich gekannt haben. Das Scheitern jedes Versuches, ein Kanonikat zu erringen, mag seinen Blick für anderes, Überirdisches geöffnet haben. Philipp Neris Bußübungen, in einer Folge die 7 Hauptkirchen Roms zu besuchen, wird Calasanz übernehmen. Und auch der zentrale Oratoriumsgedanke Philipps findet sich in den pädagogischen Bestrebungen Josefs wieder. Von entscheidender Bedeutung für seinen Werdegang wird vor allem die Bruderschaft von der christlichen Lehre. Zu Beginn des Jahres 1598 schließt er sich dieser Gemeinschaft an, die ihn die Schule von Santa Dorothea kennenlernen lassen wird. Es sind also spirituell reiche Jahre, die Calasanz durchlebt und als Umbruchzeit erfährt. Sie befähigen ihn zu bemerkenswerter Hingabe, etwa bei der Pflege der Pestkranken, gemeinsam mit Camillus von Lellis im Schreckensjahr 1596 oder bei den Rettungseinsätzen während der Tiberüberschwemmung. Zahlreiche Besuche in den Armenvierteln, die er mit der Bruderschaft der 12 Apostel macht, bringen ihm die erschreckende religiöse Unwissenheit der Kinder dieser Schicht nahe. Die Eltern sind zu arm, um Lehrer bezahlen zu können. Die Vision einer kostenlosen Schule beginnt in ihm zu reifen. Umgehend sucht er Helfer. Dann lernt er die schon erwähnte Schule in Santa Dorothea kennen. Die Überzeugung festigt sich in ihm, dass hier seine Idee lebendig werden könnte. Der die Schule leitende Pfarrer willigt ein, Kinder auch ohne Zahlungen aufzunehmen. Nach und nach wird Calasanz zum Schulleiter. Die Nachricht einer kostenlosen Schule für arme Kinder verbreitet sich in Rom rasch. Bald werden ausschließlich mittellose Kinder, die niemand sonst unterrichten will, aufgenommen. Die stark steigende Schülerzahl, hohe Kosten und die Notwendigkeit, mehr Lehrer zu beschäftigen, lassen Calasanz am Bestand seines Werkes zweifeln. Doch die Bruderschaft von der christlichen Lehre lehnt seine Bitte, die Schule zu übernehmen, ab. Als der Pfarrer von Santa Dorothea stirbt, verlegt Calasanz die Schule ins Zentrum von Rom, um nicht nur die Armen in Trastevere helfen zu können. Zu seiner Enttäuschung folgt ihm aber nur ein einziger Mitarbeiter. 1601, zwei Jahre nach dem ersten Anlauf, fragt Calasanz noch zweimal um die Übernahme der Schule durch die besagte Bruderschaft an. Doch jedes Mal vergeblich. Erste Folge davon ist die Schaffung eines Namens für sein ihm wohl bleibendes Werk, Fromme Schulen. Nach zwei Jahren im Stadtzentrum macht Raummangel einen neuerlichen Umzug notwendig. Im Haus neben der Kirche zum heiligen Andreas de Laval kann die Schule untergebracht werden. Clemens der VIII., Papst, findet nach Berichten zweier Kardinäle Gefallen an dem Werk und unterstützt es, mehr als bloß materiell. 700 Schüler werden 1602 auf hohem Niveau unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt, da Calasanz von allen nur möglichen Seiten gelobt wird und in Gefahr ist, die Erfolge seinen eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben, stürzt er beim Hantieren an einer kurz zuvor befestigten Glocke, spektakulär, von einer Stiege auf den Boden des Schulhofs und bricht sich ein Bein. Für ein halbes Jahr ist er ans Bett gefesselt und dadurch gehindert, im Mittelpunkt zu stehen. 1605 erfolgt die nächste Übersiedlung, nun auf den Platz San Pantaleon. 800 Schüler zwingen Calasanz, beim Papst um die Erlaubnis des Bettelns anzusuchen. Die demütige Bereitschaft, diesen Ausweg zu wählen, teilt kaum einer seiner Mitarbeiter. Aus Neid über die großen Erfolge der frommen Schulen beginnen Lehrer anderer Schulen Verleumdungskampagnen, die aber päpstlichen Untersuchungen nicht standhalten können und kläglich scheitern. Eine größere Schwierigkeit bedeutet für Calasanz die Unbeständigkeit der Mitarbeiter. In den Jahren 1604 bis 1612 verlassen ihn, vor allem wegen der radikal gelebten Armut und der schwierigen Arbeit, 54 von 73 Mitarbeitern. Nur drei bleiben bis zu ihrem Tod den frommen Schulen treu. Lorenzo Santilli, Gaspar Dragonetti und Ligiero Landriani. Schließlich wird im Haus neben der Kirche San Pantaleon die endgültige Bleibe gefunden. Mit 10 Mitbrüdern zieht Josef Calasanz ein, bereits weit über 50 Jahre alt. Wieder sucht er nach einer soliden Institution, der er sein Werk anvertrauen könnte, damit es über seinen Tod hinaus Bestand hätte. Seine Wahl fällt auf die von Johannes Leonardi gegründete Kongregation der Padres von Lucca. Diese sind erfreut und hoffen, durch den Zusammenschluss in einen höheren Rang erhoben zu werden. Im Jänner 1614 kommt es zur Vereinigung, die sich aber nicht bewährt. Nach vielen Schwierigkeiten bezüglich der von Calasanz geforderten strengen Armut und hinsichtlich dem von ihm gewünschten vorrangigen Einsatz in den frommen Schulen geht die Verbindung schon drei Jahre später in die Brüche. Pater Cassani ist einer der beiden Luceser Priester, der gern an diesem Miteinander festhalten würde. Somit kommt es Anfang 1617 zur Gründung der päpstlichen Kongregation von den Armen der Mutter Gottes der frommen Schulen. Am 25. März erleben 15 Piaristen die Einkleidung. 1620 verfasst er in viermonatiger Klausur im Haus von Narni die Statuten, wobei er sich an den Regeln der Jesuiten, Theatiner, Kapuziner und auch der Bruderschaft der christlichen Lehre orientiert. Die Bitte um Annahme der Statuten durch Rom wird vom zuständigen Kardinal Tonti energisch abgelehnt. Die Kirche brauche keine neuen Orden. Calasanz antwortet mit einem Meisterwerk von Bittschrift, das die erzieherischen Aufgaben der Schule als Neuheit auf dem Gebiet der Evangelisierung und Kirchenreform darstellt. Tonti ist betroffen und wird schlagartig zum begeisterten Befürworter der Sache. Schon Ende 1621 werden die frommen Schulen zum Orden erhoben. Und Tonti selbst nimmt an seinem Sterbebett Calasans und dessen Mitbrüdern Cassani, Viviani, Castelli und Ottonelli die feierlichen Gelübde ab. Mit fast 70 Jahren tritt er in die letzte und fast wichtigste Phase seines Lebens. In einem Alter, da viele mit ihrem Dasein abgeschlossen haben, wird er zum Heiligen geformt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er Pläne vorangetrieben und verwirklicht, zuerst für sich, später für Gott in dem anerkannten Auftrag der Hilfe für die Armen. Jetzt beginnt für ihn eine Periode der Passivität, ja der Passion. Zahlreiche Verleumdungen und Anzeigen kommen auf ihn zu. Dies führt sogar zur Absetzung Calasans als Generaloberer. Eine Sonderkommission Papst Urban VIII. Soll über den Weiterbestand der krisengeschüttelten frommen Schulen entscheiden. Der König von Polen und der Großherzog der Toskana setzen sich mit all ihrer Autorität für Calasans ein. Das Blatt wendet sich plötzlich. Im Juli 1645 wird Calasans wieder zum Generalsuperior erklärt, seine und seiner Gemeinschaft Schuldlosigkeit anerkannt. Doch die Freude ist nur vor kurzer Dauer. Calasans kann nicht einmal zur Audienz erscheinen, die ihn als Generaloberen rehabilitieren soll. Denn ein Mitbruder erzählt Albizzi brühwarm, wie sehr ein Ordensbruder sich darauf freue, dass all das erlittene Unrecht durch die Schuldigen wiedergutgemacht werde. Erschrocken berichtet Albizzi dem neuen Papst, Innozenz X., und es folgt ein Dekret, das den Orden zur Kongregation zurückstuft. Calasans wiederum jeder Autorität enthebt, den Übertritt von Piaristen in andere Gemeinschaften erlaubt, aber den Eintritt nur mit Genehmigung des Heiligen Stuhles gestattet. Damit ist der Untergang besiegelt. Calasans antwortet auf das Schreiben mit den Worten Jobs: Der Herr hat es uns gegeben, der Herr hat es uns genommen. Wie es dem Herrn gefiel, so hat er es gemacht. Der Name des Herrn sei gepriesen. Sein Biograf Pater Berro lässt ahnen, woher Calasans die Kraft zu dieser Gelassenheit nimmt. Ich habe Pater General sagen gehört: Ich kenne einen Menschen, der durch ein einziges Wort, das der Herr in seinem Herzen zu ihm gesprochen hat, mit großer Geduld und Freude 15 Jahre hindurch größte Bedrängnis, die über ihn hereingebrochen war, erduldete. Weiterhin ist Calasans von unerschütterlicher Hoffnung geprägt. Zahllose politische Persönlichkeiten bestürmen den Papst, seine Entscheidung zurückzunehmen. Vergeblich. Ein halbes Jahr später stolpert Calasans auf dem Weg in eine Kirche, in der er einen Ablass gewinnen will, und verletzt sich den unbeschuhten Fuß. Davon erholt er sich nicht mehr. Zwei Tage vor seinem Tod bittet er zwei Ordensbrüder, beim Papst den Segen für ihn zu holen, trotz all der Demütigungen, die er von ihm und der Kurie hat erleiden müssen. Maria erscheint ihm und beruhigt ihn. Er brauche keine Zweifel haben. In der Nacht des 25. August stirbt er. Jesus, 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 waren seine letzten Worte. Licht der Gnade leuchtet auf seinem Gesicht. Acht Wunder ereignen sich am Tag seiner Aufbahrung. Stundenlang warten die Menschen, um den Leichnam zu berühren. Um weiteres Aufsehen zu vermeiden, wird er am frühen Morgen in aller Stille beigesetzt. 1669 wird der Orden wiederhergestellt. Calasans 1748 selig und 1767 heilig gesprochen. Diese Biografie über den heiligen Calasans wurde zusammengestellt von Pater André von Orden der Calasantiner in Wien.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.